Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, der Podcast für Lehrer und Referendare. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Nachdem du in der letzten Episode erfahren hast, welche Aufgabenbereiche in deiner unterrichtsfreien Zeit dir die meiste Zeit rauben, zeige ich dir heute, wie du auf deinem Computer Ordnung schaffst und warum du dort unbedingt einen Posteingang brauchst, sozusagen einen virtuellen Briefkasten. Heute beginnen wir mit dem allerersten Modul, sozusagen der Basis. Denn wir brauchen für das folgende Modul, in dem es um die digitale Unterrichtsplanung geht, unbedingt ein gutes Fundament. Warum es ressourcenorientiert sein kann, alles in digitaler Form auf dem PC zu haben, habe ich bereits in der letzten Folge angedeutet. Ihr wisst, das Blättern durch einen Haufen an Ordnern, um ein bestimmtes Arbeitsblatt zu finden, kann mühselig sein. Und für mich darüber hinaus das wichtigste Argument ist folgendes. Einmal digital eingepflegte Arbeitsmaterialien lassen sich schnell und beliebig oft anpassen. Für dieses erste Modul habe ich 4 Regeln aufgestellt, die dir helfen können, Ordnung zu schaffen und zu halten. Und stopp, bevor du jetzt losrennst, um Stift und Papier zu holen, lehn dich einfach zurück, denn du findest alle Informationen in einem kostenlosen Download auf meinem Blog www.unterrichtsfreie-zeit.de unter dem aktuellen Eintrag zum Modul 1. Wir kommen zur ersten Regel und vielleicht klingt sie banal, aber sie ist wichtig. Alle Dateien an einem Ort. Das bedeutet keine Verteilung auf diversen Festplatten, USB-Sticks und so weiter. Hast du Bedenken, dass dein interner Speicher des Laptops oder des PCs nicht ausreicht, dann besorg dir eine externe Festplatte oder lagere deine Dateien auf einer sicheren Cloud aus. Dafür solltest du, falls es noch nicht geschehen ist, alle deine Dateien, die vielleicht auf diversen Datenträgern schlummern, zunächst einmal an einem Ort sammeln, um dir einen Überblick zu verschaffen. Erstelle am besten dazu einen Ordner, wo du alles reinpackst. Den kannst du zum Beispiel Schule nennen. Dann heißt es einscannen von noch vorhandenen Materialien in Papierform. Das kann, je nachdem, wie lange du schon Lehrer bist und wie viele Materialien du angehäuft hast, unterschiedlich lang dauern. Tage, Wochen, Monate. Dabei ist es wichtig, dass du dir Ziele setzt. Zum Beispiel einen Ordner pro Woche aussortieren, einscannen und so weiter. Und kleiner Tipp, das Einscannen von diesen Sachen erfordert nicht so viel Konzentration. Vielleicht kannst du dir das immer vornehmen, wenn du vor einem gerade nicht so spannenden Film vor dem Fernseher sitzt. Ach so, und bevor jetzt hier Missverständnisse aufkommen, ich rede natürlich von Unterrichtsstunden, Planungen, vielleicht auch fertige Reihen, die du schon mal geplant hast. Also alles an losen Blättern. Bücher, Arbeitshefte und alles, was du so in haptischer Form für den Unterricht brauchst, wie zum Beispiel Bilder, die du an die Tafel heftest, das behältst du natürlich. Während du dir deine Ordner Schritt für Schritt vornimmst, entscheidest du natürlich, welches Material du überhaupt noch behalten möchtest. Prüfe dabei deine Materialien auf Aktualität und Qualität. Das heißt, stell dir die Frage, ob du dieses Arbeitsblatt wirklich noch benutzen willst und ob die Kopiervorlage wirklich so gut lesbar ist, dass ein Einscannen sinnvoll ist. Für diesen Einscan-Marathon ist natürlich wichtig, dass du einen guten Scanner besitzt. Hier würde ich dir raten, auf einen Scanner mit automatischem Einzug zurückzugreifen. Es ist sehr mühselig, jedes einzelne Blatt sonst einzuscannen. Und, kleiner Tipp, achte vielleicht darauf, dass du einen Scanner besitzt, der doppelseitig scannen kann. So kannst du auch größere Unterrichtseinheiten, die du einmal geschrieben hast, oder mehrseitige Arbeitsblätter, die Vorder- und Rückseite besitzen, ganz einfach einscannen. Ja, der nächste Schritt dürfte wohl am schwersten fallen. Und der ist ziemlich radikal. Wirf alle Arbeitsblätter und Unterrichtsreihen weg. Ich meine es ernst, denn du wirst sie nicht mehr brauchen. Du wirst zukünftig viel schneller alles wiederfinden. Und falls du dich wirklich nicht überwinden kannst, das alles in die Tonne zu hauen, dann bring es auf den Dachboden oder in eine ganz entlegene Stelle deines Hauses oder deiner Wohnung. Du wirst sehen, selbst nach 5 Jahren wird es dort alles noch unangerührt stehen. Ich spreche aus Erfahrung. Und bevor du jetzt ganz laut aufschreist, natürlich musst du dich, und das ist ganz besonders wichtig, um mindestens 2, besser 3 Backups kümmern, die du ganz regelmäßig aktualisierst. Zum Beispiel habe ich meine Dateien neben meiner Festplatte auf einer gesicherten und verschlüsselten Cloud, was rechtlich völlig unbedenklich ist, solange du keine schülerbezogenen Daten dorthin abspeicherst. Und ich mache in regelmäßigen Abständen ein Backup auf einer externen Festplatte. Ich weiß, das klingt jetzt nach sehr viel Arbeit. Aber auf lange Sicht hin gilt, ganz oder gar nicht. Hast du dich für ein papierloses Büro entschieden, dann zieh es durch. 2 Systeme parallel laufen zu lassen, ergibt keinen Sinn. Denn zuerst im Computer zu suchen und dann doch wieder 3 Ordner durchzublättern, kostet nur doppelt Zeit. Kommen wir nun zur 2. und, wie ich finde, wichtigsten Regel. Erschaffe dir eine gute und für dich gut funktionierende Ordnerstruktur. Und wenn es um das Ordnen von Unterrichtsmaterialien auf dem PC geht, dann kann man 2 Strukturen im Groben unterscheiden. Und zwar einmal die vorrangig klassenbasierte Ordnerstruktur und dann die vorrangig themenbasierte Ordnerstruktur. Ich möchte dir kurz erklären, was ich damit meine, damit du überprüfen kannst, welche Ordnerstruktur für dich am meisten Sinn ergibt. Du fragst dich am besten, ob du in deinem Fach eher Themen hast, die jede Jahrgangsstufe wiederkommen, vielleicht nur in einer spezifischen Art und Weise, oder ob du jede Jahrgangsstufe, jede Klasse ein anderes Thema oder mehrere andere Themen hast, die sozusagen nicht miteinander über die Jahre verbunden sind. Ich möchte euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir mal das Fach Kunst und bitte nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Ich habe natürlich keine Ahnung von Rahmenplänen in Kunst, aber ich glaube, dass man das so ganz gut versteht, welches Prinzip dahinter steckt. Also, in Kunst könnte man sagen, man hat über die Jahrgänge hinweg, also über die Klassen hinweg, das Thema, das Grobthema Mensch. Und abhängig von der Jahrgangsstufe behandelt man immer einen Teil des Menschen. In Klasse 5 könnte das zum Beispiel die Hand sein. In Klasse 6 könnte das vielleicht das Gesicht sein. Und in Klasse 8 vielleicht der Körper. Und man würde dann das Thema Mensch anlegen und würde alle Klassen, also alle Themen für die einzelnen Klassen darunter subsumieren. Für die meisten Fächer allerdings eignet sich besonders die 2. Art der Ordnerstrukturierung, und zwar die klassenbasierte Ordnerstruktur. Was das ist, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ihr ordnet in eurem Fach alle Materialien einfach nach Klassen. Das heißt, ihr legt die Klassen an, die ihr unterrichtet, 1 bis 4 oder 7 bis 10 oder bis 12. Und dann packt ihr die einzelnen Unterrichtsreihen in diesen Klassenordner hinein. So, und um dir jetzt vielleicht ein bisschen Anregung zu geben, um deine perfekt funktionierende Ordnerstruktur zu finden, würde ich dir einfach mal kurz meine Ordnerstruktur vorstellen. Wie gesagt, das ist eine Struktur, die ist jetzt über mehrere Jahre entstanden und die funktioniert für mich ganz gut. Ich bin zum Beispiel kein Verfechter davon, die Ordner nach Schuljahren anzulegen, denn ich habe am liebsten es wirklich nach Themen geordnet Und dabei ist es völlig egal, welche Klassen ich in welchem Schuljahr unterrichte. Ich habe immer alle Klassen auf einen Blick, auch die Klassen, die ich nicht unterrichte. Und habe dann auch alle Dateien, die zu einer Unterrichtsreihe gehören, in einem Ordner. Aber dazu später mehr. Puh, ich glaube, das wird jetzt gar nicht so einfach, euch zu beschreiben, wie die Ordnerstruktur auf meinem Computer aussieht, ohne dass es langweilig wird. Ich versuch's mal. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch euch alles nochmal runterladen. Ich verlinke unter meinem aktuellen Blog ein Dokument, was dann die Bilder beinhaltet, um zu sehen, wie es auf meinem Computer so aussieht. Also, wenn man bei mir in den Ordner Schule guckt. Ich habe natürlich noch einen Privatordner, aber der soll uns jetzt nicht interessieren, sondern der Ordner Schule. Gibt es dort als erstes einen Ordner, der heißt Nulltens, Eingang-Schule. Und ich hatte euch ja den schon verraten. Ich hatte euch schon verraten, dass es ein Ordner ist, der für mich ganz wichtig ist. Warum der wichtig ist, wird später noch klar. Aber das ist mein allererster und mein wichtigster Ordner. Und dann habe ich alle Ordner geordnet mit einem Buchstaben vorneweg, sodass ja, mein Computersystem nicht sich die Ordnung selber aussucht, sondern ich ganz klar eine Reihenfolge habe. Und dabei ist A bei mir Fächer, B ist alles zur Klassenleitung, C heißt Seminarthemen. Da habe ich noch alte Relikte aus dem Referendariat, also alles, was zu Unterrichtsstörungen und keine Ahnung, welche Themen, alle möglichen Themen. Die sind da drin, braucht ihr natürlich nicht. Ich habe noch einen Ordner D, Mentorentätigkeit, weil ich selber als Mentor an unserer Schule fungiere. Ich habe noch E, Projekte. Da kommen alle Projekte rein, die ja so fächerübergreifend bei uns in der Schule stattfinden und das sind recht viele. Und das sammle ich dort. Also alles, was jetzt nicht zu einem bestimmten Fach zuzuordnen ist. Dann F, Schulveranstaltungen. Ja, erklärt sich von selber. Dann habe ich einen Ordner X, Development Schule. Man kann es natürlich auch, um den Anglizismen aus dem Weg zu gehen, Entwicklung, Schulentwicklung nennen. Ich sammle darin gerne Ideen, die ich aus Foren oder ja, aus Artikeln habe, inwiefern Schule und mein Unterricht sich weiterentwickeln kann. Das können Fotos sein, das können Materialideen sein, die aber jetzt nicht zu einem bestimmten Fach gehören, sondern eher so übergeordnet sind. Und dann habe ich Y noch Sonstiges und Z Archiv. Da kommen wirklich Sachen rein, die ich definitiv nicht mehr brauche, aber bei denen ich mir noch nicht sicher bin, ob ich sie wirklich wegschmeißen kann. Vielleicht kann ich sie ja doch nochmal brauchen. Also das sind so die Sachen, bei denen ich mir noch nicht sicher bin. Gut, und dann wird es vielleicht interessant, wenn man in den ersten Ordner guckt, nämlich den Ordner Fächer. Da habe ich A, natürlich mein erstes Fach. Ich kann es auch verraten, das ist das Fach Deutsch. Und B habe ich dann mein zweites Fach, evangelische Religion. Und dann habe ich C, Klassenleiterstunden. Das heißt, hier sammle ich alle Ideen, Projekte, die man so mit der Klasse machen kann in den Klassenleiterstunden. D ist bei mir Wahlpflicht. Bei uns gibt es Wahlpflichtunterricht in Klasse 9 und 10. Und da durfte ich auch schon einige Unterrichtsstunden geben. Und das sind immer ganz individuelle und tolle, ja, Themen, die dort bearbeitet werden, die sammle ich dort. E ist Ganztag. Wir haben Ganztagsprojekte oder Ganztagsstunden bei uns an der Schule. Und ich habe zum Beispiel einmal einen LRS-Kurs gegeben. Und ja, dazu kommen dann die Sachen dort rein. Und F ist bei mir noch Feedback. Das ja, ist eigentlich ein Ordner. Hier sammle ich Dokumente, bei denen man sich Feedback von den Schülern holen kann. Also das ist jetzt ein bisschen spezifischer, der lässt sich jetzt nicht einem Fach zuordnen und deswegen habe ich den dort hingepackt. Aber ist vielleicht auch nicht für jeden notwendig. Ich hole mir, wie gesagt, zu Unterrichtsreihen und auch zu einzelnen Stunden, zum Halbjahr und zu Klausuren einfach mal Feedbacks ein und diese Feedbackbögen habe ich dort in diesem Ordner. Ja, und dann wird es interessant, wenn man einen einzelnen Ordner einmal aufmacht von den Fächern. Und hierzu funktioniert meine Ordnerstruktur, die ich mir angelegt habe, inzwischen wirklich gut. Ich habe A, Unterrichtsinhalte. Dieser Ordner ist der, der natürlich am meisten geklickt wird, denn da finden sich dann die einzelnen Klassen drin. B ist dann Vertretungsstundenmaterial. C sind spezifische Sachen für das Fach, was Methodik und Didaktik angeht. Ist aber vielleicht auch nicht für jeden notwendig, da Sachen zu sammeln. Das sind auch meistens noch Sachen aus dem Studium und aus dem Referendariat. Und die können manchmal ganz hilfreich sein, wenn man nochmal eine Methode neu einführen möchte oder nochmal intensivieren möchte. Dazu habe ich die Materialien dort drin. D ist Standardsicherung. Was ich damit meine, erzähle ich nachher nochmal kurz. E ist dann die Fachschaft, alle Protokolle zur Fachschaftssitzung, alle Beschlüsse, die kommen dort rein. F ist Projekte und ja, also alle Projekte, die wir in diesem Fach machen. Und G ist Nützliches, also alles, was für dieses Fach nützlich ist, was sich aber keiner Unterrichtsreihe zuordnen lässt. Ja, vielleicht nochmal kurz zum Projekte. Da kommen Projekte rein, die sich nicht einer bestimmten Klasse zuordnen lassen, sondern die in verschiedenen Klassen gemacht werden können und dann meistens von mir noch gemacht werden, wenn ich mit den Unterrichtsreihen an sich durch bin und die Schüler ja gerne nochmal ja, in eine andere Richtung etwas behandeln möchten. Dann gucke ich in diese Projekte rein und dann machen wir außer der Reihe, also außerhalb des Rahmenplans, noch ein anderes Thema. Gut, ja, dann, wie gesagt, meinen Ordner Unterrichtsinhalte habe ich dann in die verschiedenen Klassen gegliedert. Das ist jetzt bei mir in dem Fach Deutsch die Klassen 7 bis 12 zum Beispiel. Ich habe noch einen zusätzlichen Ordner, nämlich der Ordner Z Material. Und hier sammle ich Unterrichtsreihen, die fertig sind, die gut sind, weil ich zum Beispiel im Referendariat in einem anderen Bundesland unterrichtet habe, auch meinem Studium in einem anderen Bundesland stattfand. Und also Unterrichtsreihen, die sich jetzt nicht zu dem aktuellen, also die nicht zum aktuellen Rahmenplan passen, aber die so gut sind, dass ich sie nicht wegwerfen möchte. Und bei denen ich hoffe, vielleicht kommen sie ja doch nochmal in den Rahmenplan hinein und können dann irgendwann einer Klasse zugeordnet werden. Ja, jetzt komme ich zu diesem Ordner Standardsicherung. Das hört sich irgendwie sehr plump an, aber eigentlich sind hier alle Standards, die mein Land für meinen Unterricht vorgibt, gespeichert. Das sind zum einen A, die Rahmenpläne, dann kommt B, so Sachen zur Diagnostik, C ist dann, ja, sind dann die verschiedenen, also C, D sind die verschiedenen Prüfungen. Das ist bei uns in der Schule die mittlere Reife, also da kommen alle Informationen zum Thema mittlere Reife rein, die unser Land uns vorgibt. Und D ist dann das Abitur, das heißt alle Informationen, die das Abitur angehen, kommen dort rein. Genau. Ja, und bei den Rahmenplänen natürlich auch nicht nur die Rahmenpläne vom Land, sondern auch die schulinternen Lehrpläne. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Okay, wenn man jetzt eine bestimmte Klasse aufmacht, ganz einfach, sieht man dann die einzelnen Unterrichtsreihen. Dazu sage ich später noch was, wie diese Ordnernamen aufgebaut sind. Und wenn ich dann die einzelnen Reihen aufmache, dann finden sich da drin natürlich alle Dateien. Ja, jetzt sagt man, dass man zur besseren Übersicht lieber nicht mehr als 4 Ebenen in einer Ordnerstruktur haben sollte. Das sind jetzt, glaube ich, 5 Ebenen, also es ist mehr. Aber für mich funktionieren die gut. Ihr müsst natürlich gucken, welche Ordner braucht ihr überhaupt, welche Struktur macht für euch Sinn. Wie gesagt, meine Struktur soll jetzt nur eine Anregung geben. In Ordnung, kommen wir zur Regel 3 und die lautet: Benenne deine Ordner und deine Dateien in einem eindeutigen und einheitlichen Aufbau. Was ich damit meine, möchte ich dir kurz durch eine kleine Geschichte verdeutlichen. Nachdem ich das Projekt Digitalisierung in meinem ersten Jahr als Lehrerin nach dem Referendariat abgeschlossen hatte, war ich mächtig stolz auf mich. Endlich wusste ich, dass ich all meine Dateien an einem Ort hatte. Und ich konnte in das Suchfeld ein Unterrichtsthema meiner Wahl eingeben und würde alles ganz schnell finden. Irrtum. Statt durch meine Papiere in den Ordnern zu blättern, blätterte ich lediglich durch die digitalen Dateien. Das sah ungefähr so aus. Ihr wisst ja, habt es gerade schon erfahren, ich bin Deutschlehrerin. Faust. Ich hatte doch so ein tolles Arbeitsblatt zur Entwicklung der Beziehung zwischen Gretchen und Faust. Ich gebe in meinem Suchfeld Faust ein. Ja, was bekomme ich? 280 Dateien. Okay, etwas genauer. Faust und Gretchen. Was bekomme ich jetzt? 270 Dateien. Klar, Faust und Gretchen kommen wohl in jeder Datei zusammen vor. Also klickte ich dann trotzdem diese Dateien durch und hatte das Problem, dass ich gefühlt jede Datei öffnen musste, damit ich sehe, was sich hinter diesen ominösen Dateinamen denn eigentlich verbirgt, bis ich das Arbeitsblatt gefunden habe. Dann gab es vielleicht mal so eine Benennung wie Faust Arbeitsblatt oder Faust Gretchen Arbeitsblatt. Oder AB Faust. Aber es gab nichts Einheitliches. Und damit war ich genauso schnell wie vorher. Und ich wusste, gut, es muss eine einheitliche Dateibenennung her. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Bei mir hat sich eine Dateibenennung bewährt, die aus mehreren Gliedern besteht. Diese verschiedenen Glieder sind abgeteilt durch Unterstriche. Und als erstes kommt bei mir der Dateityp. Und mit Dateityp meine ich nicht Word oder Excel, sondern ich meine damit, welches Material verbirgt sich dahinter. Zum Beispiel könnte sich ein Arbeitsblatt dahinter verbergen. Dann kommt die Abkürzung AB an diese Stelle. Ich sag euch dazu gleich mehr, zu den einzelnen Abkürzungen, und mache es mal weiter. Nach diesem Dateityp kommt wieder ein Unterstrich und dann kommt das Fach und die Klasse in einer Abkürzung. Bei mir ist das zum Beispiel D12 für Deutsch 12. Klasse oder kleines e, großes r 5 für evangelische Religion 5. Klasse. Dann kommt wieder ein Unterstrich und dann kommt das Hauptthema. Das könnte in diesem Fall zum Beispiel Faust sein. Und dann, Unterstrich, kommt das Unterthema. Das könnte dann in diesem Fall die Unterrichtsstunde sein, also das Unterrichtsstundenthema. Entwicklung der Beziehung zwischen Gretchen und Faust oder Leitmotive oder was auch immer. Warum kann es hilfreich sein, den Dateityp als erstes zu schreiben und nicht die Klasse? Das liegt daran, dass ihr in den Ordnern ja schon nach Klassen geordnet habt. Und wenn ihr den Dateityp in der Klasse, in dem Klassenordner als erstes seht, könnt ihr viel schneller den Ordnerinhalt scannen. Und eure automatische Anordnung hilft dabei. Sucht ihr zum Beispiel ein Arbeitsblatt, braucht ihr nicht bis nach unten zu scrollen, sondern dadurch, dass die Abkürzung AB ist, werdet ihr alle Arbeitsblätter im oberen Teil finden. Und hab dann alles auf einen Blick. Ja, ich habe folgende Dateitypen, Abkürzungen für mich etabliert. Ihr könnt natürlich da auch selbst kreativ werden. Das sind jetzt die, die für mich funktionieren und die ich auch brauche. Vielleicht braucht ihr auch ganz andere Typen, ganz andere Abkürzungen. Also nur kurz, AB ist bei mir das Arbeitsblatt. A steht für eine Audiodatei, Also das könnte zum Beispiel die Vertonung eines Gedichtes sein. V steht für ein Video, das könnte eine kurze Sequenz eines Theaterstückes sein oder was auch immer. SLK steht natürlich für einen Test, KL für eine Klassenarbeit oder eine Klausur, M für Material, das können Unterrichtsreihen sein und so weiter. Da kürze ich dann auch weiter ab, also M-UR steht dann für eine Unterrichtsreihe oder M-USTD steht dann für eine einzelne Unterrichtsstunde, von der ich ein Material habe. Oder B Unterstrich steht für Bild. Und hier müsst ihr beachten, dass der ursprüngliche Dateityp wirklich egal ist. Habt ihr zum Beispiel Bilder in einer Word-Datei, fängt auch diese Datei mit B Unterstrich an, damit ihr wirklich auch alles ganz schnell findet. Vielleicht kurz zum Materialbegriff. Material ist bei mir alles, was ich zum Beispiel bei Portalen runtergeladen habe, was ich gekauft habe, was mir von Verlagen als PDF-Datei zum Beispiel vorliegt und wo ich mir dann wirklich Inspiration, Anregung suche, wenn ich eine neue Stunde plane oder eine gesamte Unterrichtsreihe. Dann gucke ich dort rein. Ja, das war jetzt wirklich viel Input und du fragst dich vielleicht, und das zu Recht, wie soll ich meine 20.000 Dateien in diese Form bringen? Nun ja, wenn du als erstes erstmal alle Dateien an einem Ort hast, dann kannst du dich folgendermaßen behelfen. Richte einen Archivordner ein. Du nennst den einfach Archiv und dort kommen alle Dateien in ungeordneter Weise, wie du sie hast oder wie du sie schon geordnet hast, rein. Und du machst Folgendes. Du schließt mit dir einen Deal ab. Jedes Mal, wenn du eine Datei öffnest und bearbeitest, weil du sie für den Unterricht brauchst, weil du sie benutzt, dann speicherst du sie in der richtigen Dateistruktur, in den richtigen Ordner, in die neue Ordnerstruktur. Also aus dem Archiv heraus in deinen neuen Schulordner. Und das hat folgenden Vorteil. Du wirst wahrscheinlich nach 5 Jahren sagen können, die Dateien, die da immer noch im Archiv rumlungern, die kann ich getrost löschen. Die brauche ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Probier es aus, vielleicht funktioniert es für dich. Du kannst natürlich auch den Hardcore-Weg nehmen und dich über einen bestimmten Zeitraum, Ferien oder über mehrere Wochen abends hinsetzen und die Dateien umbenennen. Das ist vielleicht davon abhängig, wie viele Dateien du schon besitzt. Und lass dich da nicht von der Zahl beirren. Es geht erstaunlich schnell, die Dateien umzubenennen. Ich war selber überrascht. Ich habe das damals auch gemacht, immer nach und nach. Und ich kann euch vielleicht einen kleinen Trick verraten, falls ihr es noch nicht wusstet. Nutzt beim Mac den Finder bzw. bei Windows-PCs den Explorer zur Großansicht. Also ihr könnt euch auf entweder beim Mac auf der oberen Bildhälfte die Datei anzeigen lassen. Also ihr könnt somit lesen, was drin steht und unten das schon umbenennen, ohne dass ihr die Datei immer wieder öffnen müsst. Und wenn ich mich recht erinnere, war das beim Windows Explorer auf der rechten Seite, dass man sich die Dateien angucken konnte. Also dadurch geht das auch recht schnell und ihr könnt auch ganz schnell dann entscheiden, lohnt es sich überhaupt, diese Datei abzuspeichern oder brauche ich sie vielleicht gar nicht mehr, dann könnt ihr sie gleich löschen. So könnt ihr gleich einmal aussortieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob sich dieser Zeitaufwand lohnt. Also ob du wirklich so viel effizienter deine Dateien durchsuchen kannst und Dateien finden kannst. Wenn du mich fragst, ja. Denn du kannst dadurch die Suchfunktion deines Explorers oder deines Finders viel effizienter einsetzen. Als Beispiel klicke ich mich schon gar nicht mehr durch meine Ordnerstruktur. Ich arbeite, wenn ich nach Unterrichtsmaterialien, nach dem Arbeitsblatt zum Beispiel suche, mit meinen Abkürzungen in der Suchfunktion. Als Beispiel, ich suche ein Arbeitsblatt zum Thema Faust. Ich gebe oben ein AB für Arbeitsblatt, weiß, dass es sich in der 10. Klasse befindet, in einem Ordner der 10. Klasse, gebe dann unterstrich D10G für Deutsch 10. Klasse Gymnasium ein, wieder einen Unterstrich und gebe dann Faust ein als Reihenthema. Und dann werden mir alle Arbeitsblätter angezeigt, die ich zu diesem Thema in dem Ordner der 10G und in dem Ordner Deutsch und Faust habe. Ich mache das vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel deutlicher, wie ihr ordnerübergreifend suchen könnt. Das Thema Islam ist in vielen Unterrichtsreihen und in vielen verschiedenen Klassen Thema. Ich suche vielleicht verschiedene Bilder, alle Bilder, die ich habe, zum Thema Islam. Also gebe ich B-Islam- ein und schon werden mir alle Bilder zum Thema Islam angezeigt. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich vielleicht die zur Moschee nur haben möchte oder ob ich die vielleicht zum Thema Beten haben möchte. Das kann ich dann selbst entscheiden. Und das ist das, was ich meinte. Eigentlich ist es völlig egal, wie komplex eure Ordnerstruktur ist, denn ihr arbeitet nur mit der Suchfunktion. Und es ist so einfach, sich die Schlagworte zu merken für eine Unterrichtsreihe. Ihr braucht natürlich die Schlagworte, nicht die ganze Unterrichtsreihe eingeben, dann macht ihr euch ja dumm und dämlich mit den Tippen. Das soll auch nicht der Zweck sein, ne? Sondern wirklich ganz kurz und knapp eure Dateien benennen. Ja, also für mich funktioniert es, probiert es mal aus, vielleicht funktioniert es für euch auch. Dann kommen wir jetzt zur vierten und damit letzten Regel. Und die heißt, kurz und knapp, bleib dran. Was ich damit meine, ist Folgendes. Jede Datei wird, wenn sie abgespeichert wird, richtig benannt und in den richtigen Ordner verschoben. An dieser Stelle kann ich euch auch etwas empfehlen. Hier kommt der Eingangsordner ins Spiel. Den, ihr könnt euch vielleicht erinnern, den ich mit Nulltens unterstrich Eingang unterstrich Schule bezeichnet habe. Der kann euch als Zwischenablage dienen, falls es einmal schnell gehen muss. Der muss natürlich dann trotzdem regelmäßig gepflegt werden. An dieser Stelle habe ich eine kleine Programmempfehlung für euch. Es gibt ein Tool, oder besser gesagt zwei Tools, eins für den Mac und eins für euren Windows-Rechner, das eure Ordner automatisch organisiert, indem ihr Regeln kreiert, nach denen Dateien dorthin verschoben werden, wo ihr sie haben wollt. Und diese Wundertools, und ich bezeichne sie wirklich als ein Wunder, weil dieses Tool steigert so dermaßen meine Produktivität. Ich packe einfach alles in diesen Eingangsordner, benenne es nur richtig und es fliegt regelrecht in die richtige Richtung, in den richtigen Ordner. Der Name dieser Tools sind für den Mac Hazel von Noodlesoft und für euren Windows-PC File Juggler. Und ja, diese Programme lassen sich einmalig für $32 bzw. $40 erwerben. Hier ist eine PayPal-Zahlung auch ganz unkompliziert möglich. Ich kann euch nur sagen, das Geld ist super investiert. Ich möchte nicht mehr ohne dieses Programm leben. Und nein, ich bekomme hierfür kein Geld. Es ist keine Werbung. Aber ich kann euch das nur ans Herz legen. Guckt da mal rein. Die sind auch wirklich selbsterklärend. Also man steigt da ganz schnell durch. Ich kann euch das vielleicht kurz an einem Beispiel erklären. Wir bleiben mal bei meiner 10. Klasse und Faust. Ich habe in diesem Eingangsordner meinetwegen jetzt ein neues Arbeitsblatt kreiert. Und ich nenne dieses Arbeitsblatt natürlich nach dieser Struktur. Deswegen ist diese Dateistruktur, dieser Dateiname auch so wichtig. AB-10G-Faust- und dann der Name der Stunde oder das Stundenthema. Und was ich jetzt tue, ist Folgendes. Ich sage, Wenn sich eine Datei in diesen Eingangsordner befindet, dann prüfe sie nach folgenden Regeln. Und dann habe ich die Regeln eingegeben. Eine Regel könnte zum Beispiel lauten: Beinhaltet eine Datei d10g-faust, dann verschiebe sie in den Ordner der 10g-Unterrichtsreihe Faust. Das bedeutet, ich speichere alle, wirklich ausnahmslos alle meine Dateien in diesen Eingangsordner mit den richtigen Namen. Und deswegen ist auch der Name so wichtig, dieser Dateiname, dass ihr den einheitlich macht. Und was Hazel oder FileJuggler dann macht, ist, die ganzen Dateien von alleine zu organisieren. Ich brauche nicht mehr händisch mit Klicks und dadurch, dass ich mich durch Ordnerstrukturen klicke, eine Datei irgendwo einzuordnen. Das übernimmt Hazel oder das übernimmt FileJuggler in eurem Fall, wenn ihr einen Windows-PC habt. Gut, das war es jetzt auch zur letzten Regel, der vierten Regel, dranbleiben. Und wow, wenn ich so auf die Zeit gucke, wir sind weit über 30 Minuten. Das heißt, das war heute viel Input. Und ich hoffe, du konntest was aus dieser langen Folge mitnehmen. Vielleicht hast du jetzt Ideen und Anregungen, deine Ordnerstruktur doch nochmal zu überarbeiten. Oder du sagst dir, Hazel und FileJuggler, das klingt interessant. Ich probiere das mal aus. Dann super. Dafür ist der Podcast da, um dir Ideen und Anregungen zu geben. Und ja, vielleicht haben sich aber auch noch Fragen zu den Inhalten ergeben. Dann helfe ich gerne weiter. Ich unterstütze dich. Du kannst mich gerne anschreiben über meine Homepage www.unterrichtsfreie-zeit.de oder auch per Mail über kontakt@unterrichtsfreie-zeit.de. Gerne kannst du auch in die Facebook-Community schreiben und dich da mit uns vernetzen, deine Ideen teilen. Ich bin gespannt darauf. Wie hat dir diese Folge gefallen? Lass mir doch gerne Feedback da. Auf den verschiedenen Portalen kontaktiere mich. Ich bin gespannt auf das, was du sagst. In der nächsten Folge geht es dann um das papierlose Planen und das Weiterentwickeln von Unterricht. Schalt also gern wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und genieß deine unterrichtsfreie Zeit, deine Jenny.